Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie die ganzen Memory-Schaum-Sachen, die es gibt zum Schlafen, für Kissen und so weiter, für Matratzen, die in gewisser Weise verformbar sind, ja, aber trotzdem Stabilität geben und eine Form auch halten, in der sie sich sozusagen zwar verformen lassen, aber trotzdem stabil sind. Und genau diese Arten von Verhältnissen sind auch bei den Implantaten wichtig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Bewusst Schön Sein, dem Podcast über Schönheitschirurgie und das Leben. Mein Name ist Dr. Niklas Nowak, ich bin Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie aus Berlin und heute habe ich mir vorgenommen, das Thema Brustimplantate ein wenig näher zu beleuchten. Ich freue mich auf die Folge. Es geht nicht um die Brustvergrößerung an sich und um die Operation drumherum, die Beratung und der Ablauf einer Operation und so weiter, sondern um die Implantate selbst. Und die Implantate sind wahrscheinlich der wichtigste Anteil dieser Operation, weil mit Brustimplantaten kann ich eine gewisse Form der Brust erzielen. Und was ich damit meine und warum deshalb die Implantatformen durchaus eine Rolle spielen, darauf komme ich im Laufe dieser Folge auch zu sprechen. Aber zunächst möchte ich kurz darüber sprechen, wie haben sich diese Implantate denn überhaupt entwickelt? Wie kann man überhaupt dazu, so ein Implantat einzusetzen? Wer hat sich das überlegt? Wie kommt es dazu, dass bestimmte Materialien benutzt wurden, die sich bis heute durchgesetzt haben? Es ist so, dass 1895 in Deutschland ein Herr Dr. Czerny das erste Experiment, quasi muss man sagen, die erste erfolgreiche Brustvergrößerung durchgeführt hat. Allerdings die Silikonimplantate, so wie wir sie heute zur Verfügung haben, haben sich erst viel später herauskristallisiert als das ideale Instrument sozusagen, um eine Brust zu vergrößern. Vorher von Ende des 19. Jahrhunderts, dann über die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts bis ungefähr 1960 wurde sehr viel experimentiert mit Injektionen zur Brustvergrößerung. Das heißt, es wurde gar kein Silikonkissen verwendet oder eine Prothese, wie man auch manchmal sagt, in irgendeiner anderen Art und Weise, sondern es wurde injiziert mit unterschiedlichsten Stoffen und das hat Probleme gemacht. Weil die Stoffe, die man dazu genommen hat, heute würde man, wenn man sie hört und wenn ich sie dir gleich aufzähle, würde man denken, wie kommt man überhaupt darauf? Aber man wusste natürlich noch nicht so viel über den Körper und die Reaktion des Körpers und viele Dinge, die wir machen in der Medizin, sind immer erstmal über Probleme, Fehler oder Fehleinschätzungen passiert, aus denen man dann gelernt hat, natürlich leider immer auch auf Kosten der Gesundheit der PatientInnen. Aber nichtsdestotrotz ist es eine historische Wahrheit, der wir uns immer wieder stellen müssen. Und so sind es mit Materialien gewesen wie Epoxidharz, Vaseline, Bienenwachs, Paraffin, Shellac tatsächlich wurde eingespritzt und auch flüssiges Silikon. Alles Dinge, die dazu geführt haben, dass das Brustgewebe selbst sich wehrt, nämlich Entzündungen zunächst mal bildet, die dann in Granulomen, also Abkapselungen, sich weiterentwickeln können, also quasi chronische kleine Entzündungen, die entstehen und am Ende dann, wenn es ganz schlimm läuft und das Gewebe sehr geschädigt ist, sogar Brustgewebe zugrunde geht, nekrotisch wird, bis hin zum Verlust einer Brust aufgrund großflächiger Gewebeinfektionen, wenn sich dann noch Bakterien hinzugesellen. Also alles Sachen, die sind nicht besonders schön und appetitlich, aber sie sind Dinge, die dazu geführt haben, dass ein Bewusstsein dafür entstand, wir müssen etwas entwickeln, wenn wir Brustvergrößerung machen wollen, was man dem Gewebe, also sprich dem Fettgewebe unter der Haut, weil das ist die Hauptzone sozusagen, wo dieses Implantat aufgenommen wird, dass dieses Gewebe eben verträgt. Und ungeachtet eben dieser Komplikationen war der Wunsch der Patientinnen offensichtlich so groß, die Brust vergrößern zu wollen, dass auch die Forschung beziehungsweise insbesondere die Industrie natürlich daran interessiert war, etwas zu entwickeln, was funktioniert. Weil der größte Trigger nach den Grundsätzen von Supply and Demand ist natürlich immer, was wollen die Leute, was fordern die Leute, was wünscht man sich, und dann wird darauf reagiert, weil unterm Strich wird Geld damit verdient. Und das führte dann dazu, dass 1962 das erste Silikongel-Brustimplantat eingeführt wurde und damit das moderne Zeitalter der Brustvergrößerung eingeleitet wurde von Cronin und Gero. So hießen die beiden Ärzte. Und diese Implantate, die hatten eine zähe Silikonhülle, die entweder mit Salz oder Kochsalzlösung oder mit Silikon gefüllt waren. Die Salzimplantate, die haben sich über die Jahre immer parallel entwickelt zu den Silikonimplantaten. Und da sie aber nicht die gleichen Eigenschaften der Haptik haben, sind sie nie so richtig populär geworden. Die Haptik von Silikonimplantaten ist viel weicher und ähnelt normalem Brustdrüsengewebe viel besser, als das Kochsalzimplantate tun. Wenn man ein Kochsalzimplantat sehr stark füllt, also wenn es ein großes Implantat ist, dann wird das Wasser, was da eben drin ist, sehr fest werden, begrenzt durch die Hülle drumherum, und wird einfach zu rigide in dem Sinne, nicht natürlich genug. Und aus dem Grund haben sich bis heute die Silikonimplantate eher durchgesetzt als die Kochsalzimplantate für Menschen, die Angst haben aufgrund möglicher Schädigungen durch Silikon, die man heutzutage aber weitestgehend ausräumen kann, ist es deshalb trotzdem immer noch eine Option. Auf der anderen Seite sind es Optionen gewesen, muss man sagen, in den 90er Jahren in den USA, als Silikonimplantate in diesem Land vom Markt genommen wurden, weil sie nochmal genauer geprüft werden sollten hinsichtlich ihrer Gefährlichkeit oder hinsichtlich des Auslösens von Brustkrebs oder anderen Erkrankungen, sodass es dort die einzige Option war, in den USA für ein paar Jahre mit Kochsalzimplantaten zu implantieren. Also die feste kugelförmige Form, die man eher durch ein Kochsalzimplantat hat dazu geführt, dass es bis heute für viele keine Option ist, weil Silikon-Elastomere innerhalb einer Silikonhülle, also das klassische Silikonimplantat, das wir mittlerweile in der etwa fünften Generation, sagt man, vorliegen haben, die haben sich einfach durchgesetzt, weil sie am natürlichsten sind. Und diese Natürlichkeit ist dann auch häufig ein Trigger, wenn man über Brustimplantate spricht, weil natürlich viele, viele Frauen es möglichst natürlich haben wollen, wenn sie die Brust vergrößern lassen. Auch hier, es gibt Ausnahmen. Manche Frauen möchten eine betont künstlich aussehende Brust haben, aber es ist nicht die Norm. Und aus dem Grund ist die Natürlichkeit auch etwas, worauf die Implantathersteller sehr abzielen. Und es gibt mittlerweile die unterschiedlichsten Formen von unterschiedlichsten Implantatherstellern, die uns Chirurgen zunächst mal und dann natürlich auch den Patienten ein möglichst natürliches Implantat anbieten wollen und häufig auch können. Wir haben viele unterschiedliche Möglichkeiten. Die Struktur des Implantates selber, also die Oberflächenstruktur der Hülle, ist ein weiterer wichtiger Faktor neben der Füllung, die wir gerade schon angesprochen haben, also Silikon oder Kochsalz, haben wir außen herum eine Hülle, die ursprünglich beim ersten Implantat glatt war, also quasi durchsichtig, ohne Texturierung, und in den laufenden Jahren danach, 70er, 80er Jahre, nachdem man festgestellt hat, dass diese glatte Oberfläche Kapselfibrosen macht, also so kleine chronische Entzündungen im Bereich des Implantatlagers, wo das Implantat drin ist in der Brust, hat man angefangen, diese Oberflächen zu beschichten mit Polyurethan. Dieses Polyurethan wurde dann aber auch über die Jahre, Ende der 80er Jahre, immer problematischer, weil man feststellte, dass das sind so mehrere Lagen eines Polyurethanschaums, mit dem da diese Silikonimplantate beschichtet wurden, und dann hat sich das gelöst und das Polyurethan hat sich dann möglicherweise eben zersetzen können im Körper mit wiederum Gesundheitsschäden, weswegen das Polyurethan dann auch wieder verschwand. Mittlerweile gibt es modernere Formen der Polyurethanimplantate, die diese Komplikation nicht mehr aufweisen. Aber das soll mit dir nur die Entwicklung zeigen von einem zunächst glatten Implantat über dann sehr kräftig texturierte Polyurethanimplantate, die sehr gut haften im Gewebe, aber gewisse Probleme mit sich bringen können, bis hin zu den Implantaten, die wir heute verwenden und die eine sogenannte Mikrotexturierung haben. Das heißt, so eine ganz feine, angeraute Oberfläche, die sich durchgesetzt hat als am wenigsten problematisch. Jetzt hat man auch eben festgestellt, dass diese Implantate sich darunter unterscheiden, wie sie platziert werden. Das heißt, wenn ich ein Implantat vor den Muskel setze oder hinter den Muskel, kann das auch wiederum unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten der Entwicklung von Kapselfibrose mit sich bringen. Aber nichtsdestotrotz habe ich, und das könnt ihr euch auch in einer anderen Folge über die Brustvergrößerung gerne bei mir anhören, nichtsdestotrotz habe ich eine gewisse Sicherheit mittlerweile, wenn ich diese Implantate nutze. Die Sicherheit rührt vor allen Dingen daher, dass die Hülle, also das, womit das Implantat vor allen Dingen Kontakt hat mit seiner Außenwelt, nämlich dem Brustgewebe, dass diese Hülle mit Silikon ein, so weiß man es eben heute, ein ideales Material gefunden hat, weil Silikon sehr beständig ist bei unterschiedlichsten Temperaturen, weil es wenig reaktionsfreudig ist mit anderen Chemikalien. Das heißt, andere Chemikalien können es nicht so sehr beeinflussen und es hat eine niedrige Oberflächenspannung. Diese niedrige Oberflächenspannung führt eben dazu, dass es besonders weich ist, die Hülle selbst, und innen im Implantat ist ja auch Silikon. Das heißt, diese ganze Silikonmasse umhüllt von Silikon garantiert, dass es insgesamt sehr weich ist. Die modernen Implantate nutzen heutzutage eine dickere Hülle, teilweise eine dreilagige Hülle, und haben zusätzliche Barriereschichten, damit es nicht zu einem Gelbleeding, Gelbluten kommt. Auch etwas Gefürchtetes, beziehungsweise etwas, was immer wieder in Diskussion war, nämlich wie sehr kann das Silikon, was im Implantat drin ist, eigentlich nach außen kommen. Und das kann es in gewissem Maße sozusagen, oder konnte es in früheren Implantatgenerationen, und mittlerweile gibt es eben immer mehr Entwicklungen hinsichtlich dessen, dass man verhindern möchte, dass überhaupt etwas von innen aus dem Implantat nach außen kommt, um dieses sogenannte Gelbluten, Gelbleeding zu verhindern. Die Formstabilität der Implantate, die man mit Silikon erreichen kann, ist ein weiterer Faktor, warum sie so gut sind und heutzutage so benutzt werden. Sie sind deshalb formstabil, weil ich ein Verhältnis zwischen der Hülle selbst und dem Gel mir so basteln kann, dass ich eine gewisse Form hinbekomme, die dann auch so bleibt, wenn das Gel, was drinnen ist, entsprechend hergestellt ist, entsprechend kohäsiv ist, dass es diese Form behält. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie heutzutage die ganzen Memory-Schaum-Sachen, die es gibt zum Schlafen, für Kissen und so weiter, für Matratzen, die in gewisser Weise verformbar sind, ja, aber trotzdem Stabilität geben und eine Form auch halten, in der sie sich sozusagen zwar verformen lassen, aber trotzdem stabil sind. Und genau diese Arten von Verhältnissen sind auch bei den Implantaten wichtig. Also es ist, ich habe den Begriff gerade schon genannt, einmal die Kohäsivität des Gels dann drinnen, des Silikongels, was Einfluss auf die Implantatform hat. Man weiß, dass diese kohäsiven Gele besser auch an der Hülle haften und die Form dann besser bewahren. Ja, das heißt, wenn man reinschneidet in so ein Implantat, dann läuft da nichts hinaus. Und die gleichmäßige Verteilung ist dadurch dann eben auch gewährleistet. Insgesamt, um langsam, aber sicher zum Ende dieser Episode zu kommen, sind die Fortschritte bei den Brustimplantaten wirklich in den letzten 60 Jahren sehr, sehr groß und finden auch immer noch statt. Es gibt mittlerweile Produktionsprozesse von bestimmten Firmen von Implantaten, die Hüllen quasi aus einem Guss produzieren können, wo gar nicht mehr viel Schichtung stattfindet, die sich voneinander lösen können oder die Probleme bereiten. Das sind alles Richtungen, in die sich das momentan entwickelt. Prinzipiell ist natürlich die ideale Brustgröße und damit auch die Form und Ausgestaltung der Implantate extrem subjektiv und beeinflusst dann einfach durch die persönliche Vorliebe und kulturelle Normen das Implantat oder die Implantatwahl. Grundsätzlich wollen wir ein möglichst weiches Implantat haben. Das ist der Grund, warum sich das Silikon durchgesetzt hat. Und wir wollen ein möglichst sicheres Implantat haben, weswegen die Hülle, um welches Gel auch immer da drin ist, so entscheidend ist und weiterhin der Forschung unterliegt und immer weiter verbessert wird. In den letzten Jahren waren nochmal zu diesen Silikon versus Kostalsimplantaten zurück. In den letzten Jahren waren weltweit nur 4% der Implantate Kostalsimplantate, in den USA 16% aufgrund der Historie, die ich vorher erwähnt habe, dass sie mal kurz vom Markt genommen wurden. Aber es ist wirklich fast alles aus Silikon. Insgesamt gibt es eine gute Sicherheit mit den Implantaten. Wir wissen aus Studien, dass wir keinen Unterschied in der Häufigkeit von Autoimmunkrankheiten beispielsweise haben. Wir wissen aus großen Kohortenstudien mit fast 90.000 Frauen, dass es keine Verbindung zwischen Silikongel-Implantaten und Bindegewebserkrankungen gibt. Es gibt eine sehr seltene Lymphomart, die 2011 zum ersten Mal bekannt wurde, die im Zusammenhang mit bestimmten Implantaten stand. Da wissen wir mittlerweile aber auch, dass wir es gut behandeln können, wenn wir die Implantate herausnehmen. Das sogenannte BIA-ALCL, so nennt sich das, das Brustimplantat-assoziierte anaplastische Großzell-Lymphom. Wie gesagt, das ist ein sehr, sehr interessanter, muss man sagen, Verlauf. Man weiß bis heute auch noch nicht genau, wie die Mechanismen, die Ätiologie tatsächlich ist. Aber wir sind alle darauf sensibilisiert, können reagieren und kann entsprechend gut behandeln, da wir mittlerweile wissen, wie die Komplikationen aussehen, wenn es zu dieser Erkrankung kommt. Also wir haben viel tatsächlich, was auch uns mit in die Zukunft nimmt, wenn es um Brustimplantate geht. Nanotechnologien, die Herstellungsverfahren verändern sich extrem. Wir fangen jetzt an hier in Deutschland, und das ist abschließend ein wichtiger Punkt, endlich auch und dann auch europaweit ein Implantatregister aufzubauen. Das gab es bisher noch nicht. Das heißt, es ist dann verpflichtend für jeden Arzt, dass das Implantat verzeichnet ist, das eingesetzt wurde bei den Frauen und auch nachvollziehbar ist, von welcher Firma mit der Seriennummer, die es auch heute schon gibt auf den Implantaten, um sicherzustellen, dass wir nicht in Probleme laufen, wie wir sie manchmal schon hatten in den letzten Jahrzehnten, aufgrund schlechter Produktionsbedingungen von Implantaten. Also die Gesundheit steht im Vordergrund, das fordert auch die Politik mit Recht von uns Behandlern und vor allen Dingen eben von der Industrie, die diese Sachen herstellt. Und aus dem Grund sind wir mit diesem Implantatregister, was jetzt bald verpflichtend ist für alle, auch auf einem guten Weg, um dieses ganze Thema Brustvergrößerung mit Implantaten sicherer zu gestalten für alle Beteiligten. Ich hoffe, du konntest etwas erfahren, neue Dinge, die dich interessiert haben über die Brustimplantate. deren Entstehung, deren Entwicklung, deren derzeitiger Stand und deren, ja, muss man sagen, tatsächlich rosiger Ausblick in die Zukunft, weil die Implantate, und das kann man unterm Strich sagen, werden Stück für Stück immer besser und sicherer. So können uns das entsprechende wissenschaftliche Studien bestätigen. Ich danke dir fürs Zuhören in der heutigen Folge. Alle Fragen gerne per Mail, per Instagram, per Facebook, über alle Kanäle an mich oder an unsere Praxis. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Bewusst schön sein. Bis dahin. Tschüss.